Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast hier im Podcast und ich freue mich schon so sehr auf die Folge. Die ist nämlich so super, super cool geworden. Und zwar habe ich eingeladen den Reza. Reza arbeitet jetzt schon seit 15 Jahren ungefähr in der Finanzindustrie, hat angefangen so im klassischen Filialgeschäft und ist dann ins Investmentbanking rübergesiedelt quasi. Und bei ihm ist nämlich super spannend, er investiert genauso wie ich quasi schon seit er 16 ist. Und das hat mit einer großartigen Geschichte begonnen. Und zwar hat er das Geld, das seine Mutter für ihn über Jahre hinweg angespart hat, das hat er erstmal verzockt. Und er lebt jetzt gerade in der Nähe von Frankfurt, hat zwei Kinder und wird uns jetzt einfach mal in dieser Folge einerseits natürlich davon erzählen, wie er mit 16 das Geld der Mutter verzockt hat. Und andererseits werden wir heute darüber sprechen, wie du dein eigenes Portfolio aufsetzen kannst, sage ich mal, mit ETFs, also was es da für verschiedene Strategien gibt, was es für ETFs gibt, einfach wie du gut einfach mit deinen Finanzen starten kannst und zwar nicht so wie Reza das Geld verbrennen, sondern natürlich am besten gut anlegen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall super viel Spaß bei dieser Folge, die auch echt lang geworden ist, aber sie ist wirklich super, super lustig und ich würde sagen, ich höre auf zu reden, viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Okay, ihr habt jetzt quasi also gehört, der Reza investiert genauso wie ich schon übelst lange und bei ihm ist es, seit er 16 ist. Magst du uns direkt mal erzählen, wie hat das bei dir funktioniert?
Ja, weniger gut, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, die ersten Dinge, die ich gemacht habe an den Kapitalmärkten, ja, es war ein Totalverlust. Also wirklich, erinnere mich noch daran. tatsächlich wahre Geschichte. Es waren so 5.000 Euro, die meine Mutter sehr lange in Deka-Fonds für mich gespart hat. Ich kann jetzt natürlich sagen, ganz gut, dass die nicht so performant waren, weil dadurch konnte ich auch nicht so viel verlieren. Aber ich weiß, dass von den 5.000 Euro, also okay, ein bisschen übertrieben habe ich schon, aber am Ende waren noch 1.000 Euro übrig. Und, es war jedenfalls sehr lehrreich. Ja.
Was hast du da gekauft? Also in was hast du investiert?
Ich glaube, ich war so in dem typischen Modus, in dem Anfänger sind. Also man fängt dann an, so die ersten Aktien zu kaufen. Ich erinnere mich an eine Infineon, an eine MAX Automation. Mhm. Die sind heute sogar noch listed. Gut, Infineon, dass die noch listed ist, ist wahrscheinlich. Und ich habe dann halt investiert und dann hat sich halt nicht viel getan, gell? Also ein bisschen Schwankungen so an den Aktienmärkten. Aber ich dachte halt so, ja, Geld verdoppeln, verdreifachen, so, ja, wie man so als 16-Jähriger wahrscheinlich gepolt ist, also ich zumindest. Und dann habe ich Zertifikate entdeckt, dann habe ich Optionsscheine entdeckt, oh nein, dann habe ich von Hebel gelesen. Und ja, ich erinnere mich noch, wie ich dann mal doch 1.000 Euro in so ein Optionsscheinzertifikat oder Optionsschein oder ein Zertifikat, ist ja fast dasselbe, investiert habe. Und da waren dann nach 5 Tagen, es war auf dem DAX, meine ich, war halt nichts mehr da. Also es war schon noch was da, aber nur noch 0,01 Euro. Und ja, irgendwie hat mich das aber nicht von den Märkten weggebracht, sondern eher dahin gebracht, weil ich dann mir gesagt habe, okay, irgendwie muss man da ja was lernen können. Und es war sehr lehrreich. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich weniger ein Anhänger des Tradings bin. Ich glaube, da geht es dir ja ähnlich. Ich glaube, du musst halt einfach langfristig mit einem Plan anlegen und dann hast du ganz gute Karten. Ja.
Wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest und dir einen einzigen Tipp geben darfst, welcher wäre das?
Ja, du musst halt erstmal lernen zu laufen, bevor du rennen willst. Ja? Also man kann ja auch wirklich hohe Umdrehungen erzielen, man kann auch hohe Risiken nehmen und immer noch gut aufgestellt sein, aber irgendwie das ganze Kapital auf 1-2 Pferde zu setzen und dann noch gehebelt, ist weniger so eine gute Idee, ja. Also ich glaube, man muss einfach erste Schritte machen, man muss erstmal was lernen und dahingehend, denke ich, machst du ja auch deinen Zuhörern ein gutes Angebot, also auch deinen Zuhörerinnen natürlich. In dem Sinne, ETFs sind natürlich perfekt, um gehen zu lernen, um später, wenn man dann noch Aktien machen will, eventuell kriegst du auch Anfragen zu Kryptos, kriegen wir auch relativ häufig nach dem Motto, ja, das Coin XY, und man dann sagt, ja, Kryptos sind immer eine ganz andere Nummer. Man muss einfach erstmal verstehen, was man da kauft, und dann kann man das auch guten Gewissens kaufen. Und ich glaube, da bist du ja im ETF-Bereich ganz gut unterwegs. Ja.
Ich glaube auch irgendwie so ein bisschen, dass das tatsächlich auch so Unterschied zwischen Männlein und Weiblein ist, dass Männer eher so direkt drauf losstürmen und direkt machen und tun, ne, und einfach mal investieren und Zertifikate, Optionsscheine, was weiß ich, was einfach mal ausprobieren. Ne. Also bei mir war das tatsächlich genau das Gegenteil. Also ich hatte damals, mein Vater war halt schon, ist schon lange an der Börse, und der ist dann halt auch hingegangen und meinte so, okay Franzi, du musst jetzt unbedingt investieren, aber ich werde dir nicht helfen. Und saß ich dann, habe gedacht, so, ja toll, danke Papa, so danke für nichts. Und dann musste mich dann so voll in alle Sachen selber reinarbeiten. Also der hat mir wirklich keine einzige Frage beantwortet, weil er meinte, du sollst das selber lernen. Und dann war ich halt so, dass ich erstmal monatelang gar nichts gemacht habe und so voll wie versteinert war und erstmal versucht habe zu checken, so, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, so, was mache ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt? Und dann erst, als ich irgendwie gefühlt 100 Milliarden Bücher durchgelesen hatte, alle Podcasts, nee, Podcasts gab es da noch nicht, alle YouTube-Videos, die gab es da schon, vor allem auch Blogs viele gelesen habe, dann habe ich so ganz langsam angefangen. Und mein erstes Investment war auch tatsächlich ein ETF. Also das war ein DAX-ETF. Jetzt so im Nachhinein würde ich ihn nicht unbedingt nochmal wieder kaufen, aber der liegt auch tatsächlich immer noch in meinem Portfolio, auch nur mit so einer ganz kleinen Summe, also ich glaube so mit 500 Euro oder sowas. Und da liegt er jetzt halt irgendwie schon seit ein paar Jährchen einfach nur rum und macht gar nichts. Na, aber da habe ich dann quasi auch kein Geld mit verloren, so im Gegensatz zu dir. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so der Unterschied, ne, dass man irgendwie so ja ganz anders an die Sache rangeht. Ich glaube, da so wie bist du jetzt ein Paradebeispiel, so erstmal machen und dann daraus lernen. Und bei mir oder bei meinen Zuhörenden ist das auch eher so, okay, erstmal lernen und dann machen und dann so ganz vorsichtig und Step by Step alles langsam aufbauen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch direkt bei dem richtigen Stichwort, weil wir haben uns natürlich jetzt auch super coole Themen überlegt. Habt ihr auch schon in der Einleitung gehört, worum es heute gehen soll. Und zwar werden wir jetzt einfach mal gemeinsam die vier bekanntesten Weltportfolios, beziehungsweise hatten wir vier gesagt, oder hatten wir das auf drei oder zwei runtergemacht?
Okay. Weil man ja auch sagen kann, dass zwei immer auf dem einen aufbauen, das wollen wir gleich noch entschlüsseln, aber man könnte es ja auch noch ins Endlose treiben, nicht? Also wir könnten auch sagen, wir stellen euch heute 15 Portfolios vor, aber in Summe bleibt es eigentlich immer bei der gleichen Basis, nicht? Und das ist aber auch das Schöne daran. Also wenn man es einmal begriffen hat, kann man daraus, denke ich, immer wieder schöpfen. Ja.
Dann wird es auch leichter. So, und damit ihr dann quasi nicht denselben Fehler macht wie du und direkt auf irgendwelche Optionsscheine und sowas setzt und vielleicht auch nicht denselben Fehler macht wie ich und nur so einen ganz kleinen ETF sich ins Portfolio legt, stellen wir euch jetzt heute einfach gemeinsam die vier bekanntesten vor und dann könnt ihr halt einfach gucken, so was passt zu euch am besten und was weiß ich was. Und nur nochmal ein ganz kurzer Randspoiler, wir werden jetzt nicht nochmal erklären, was ein ETF zum Beispiel ist. Also wenn ihr die Folge mit dem ETF euch noch nicht angehört habt, dann scrollt auf jeden Fall im Podcast einmal ein paar Folgen runter. Da habe ich wirklich komplett ausführlich erklärt, was man überhaupt mit einem ETF macht, also was das ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal und ich übergebe dann direkt dir das Mikro.
Gerne. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, man kann sehr kreativ werden in dem Bereich und etliche Portfolien erschaffen, sage ich mal, und zusammensetzen. Letztendlich geht es aber immer wieder darauf zurück. Ich werde jetzt hier nicht mit Fachbegriffen um mich schmeißen, aber ich lasse jetzt mal eins fallen und ich hoffe, das ist okay. Ist halt natürlich immer diese Thematik der Portfoliodiversifikation oder anders formuliert, wie setze ich das Portfolio so zusammen, dass es meinem Rendite- und Sicherheitsbedürfnis gerecht wird. Will ich zum Beispiel eine maximale Rendite haben und ich kaufe nur Anleihen oder ETFs auf Anleihenindizes, dann wird das Ganze nicht so aufgehen wahrscheinlich. Andersrum gilt genau das Gleiche. Wenn ich eher sicher unterwegs sein möchte und ich kaufe gehebelte ETFs auf sonstige Indizes, dann wird das wahrscheinlich erstmal ganz gut laufen, aber langfristig auch nicht dementsprechend, was ich will. In dem Zusammenhang habe ich das Ganze aber versucht, so ein bisschen einzugrenzen oder haben wir vielmehr versucht und zu sagen, was sind denn so die typischen ETF-Portfolios, wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube gehe oder auf Blogs, wo dann die dann auch sehr beworben werden. Ja, und der Klassiker, und den kennst du auch, hast du sicherlich auch schon mehrfach in deinem Podcast mal erwähnt, ist immer so dieses 70-30 ETF-Portfolio.
Yes, das ist ja so der absolute Standard, ne? Auch so ein hier Gerd Kommer oder sowas ist ja so der Finanzbuchautor für ETFs und der geht ja auch immer hin und sagt, macht einfach 70-30 und gut ist.
Genau, und was verbirgt sich dahinter? Das ist eigentlich ganz einfach. 70% werden in Aktien eben aus den entwickelten Ländern, den sogenannten Developed Markets oder Industriestaaten, wie man möchte, investiert. Und 30% eben dann in Schwellenländer. Das heißt, man braucht 2 ETFs. Warum braucht man 2 ETFs? Weil wenn ich mich eben für einen ETF meistens entscheide, der halt die Industriestaaten wie USA, Deutschland, UK abdeckt, dann beinhaltet der in der Regel halt nicht die Schwellenländer. Sehr gutes Beispiel, den wahrscheinlich deine Zuhörerschaft zu Genüge mittlerweile kennt, ist der MSCI World. Wie kann das auch anders sein? Der wird dann halt entsprechend mit dem MSCI Emerging Markets kombiniert. Ja. Und das kann man natürlich machen. Ist auch, denke ich, tatsächlich eine gute Lösung für jemand, der sagt, ich übertreibe jetzt mal, aber du hast gesagt, ich darf übertreiben in deinem Podcast.
Darfst du.
Wenn ich jetzt gar kein Interesse daran habe, mich mit dem Thema groß zu beschäftigen, ich will mein Geld einfach anlegen und ich will es möglichst breit streuen und ich will halt aber auch eine gute Rendite haben. Wir sind so hier im Bereich 5-7% etwa durchschnittlich im langjährigen Vergleich. Dann ist das auch tatsächlich meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, das Geld anzulegen. Ja.
Vor allem geht das halt auch in der Praxis auch übelst schnell. Also ich kriege da halt so eine der Standardfragen, die ich tatsächlich jedes Mal bekomme, ist, wie viel Zeit braucht man denn überhaupt, um halt einfach an der Börse investieren zu können? Und da ist es halt einfach, wenn du so ein 70-30-Portfolio hast, also nur um das nochmal weiter aufzuschlüsseln, 70-30 bedeutet quasi einfach nur, wie viel Prozent deiner Sparsumme du in den jeweiligen ETF reinpackst. Ne? In dem Beispiel wäre das dann jetzt halt 70% in die Industrieländer, 30% in die Schwellenländer. In Zahlen gesagt, pro 100 Euro, die ihr investiert, 70 Euro Industrie, 30 Euro Schwellenländer. Und das geht halt in der Praxis übelst schnell. Also mit einem Einmalkauf sowieso, ne, da nimmst du einfach deine Summe, berechnest die mal 70 und mal 30%, kaufst dann davon jeweils den ETF und im Sparplan, in der Sparplanvariante genau dasselbe. Du stellst einmal diesen Sparplan an und dann läuft der. Also dann musst du den halt nur noch quasi anpassen, wenn du deine Sparsumme anpasst. Oder wenn es ums Thema Rebalancing geht, aber das ist, ich glaube, ein Thema eher für eine andere Folge. Sonst bashen wir jetzt hier gerade so ein bisschen, glaube ich, den Kontext. Aber mach einfach mal weiter. Ich wollte nur den Mädels jetzt oder Zuhörenden jetzt noch mal ein bisschen Mut machen, dass 70-30 wirklich easy ist.
Mir gefällt der Punkt, den du auch, bevor wir weitermachen, wir können ja noch den kleinen Ausflug machen, auch diese Frage, wie lange dauert es, bis man an den Märkten investieren kann? Mhm. Und das erinnert mich an ein Bild, was ich auch hatte, als ich unter anderem, ich komme ja aus der Bankenwelt, ich hoffe aber, dass ich nicht so als der typische Banker wahrgenommen werde.
Gar nicht, zum Glück. Hätte ich dich auch nicht eingeladen.
Und tatsächlich war es ja wirklich früher so, als Aktien und andere Wertpapiere gehandelt wurden, dass es sogenannte Runner gab. Also wirklich jetzt so ein bisschen Storytelling, aber ich glaube ganz, ganz spannend. Man muss sich die Börse wirklich vorstellen mit lauter Börsenmaklern, vielleicht vergleichbar mit Immobilienmakler von der Mentalität. Das macht die Sache jetzt nicht viel besser. Und die wiederum hatten sogenannte Runners. So, jetzt ist die Frage, was ist ein Runner? Wenn man auf Deutsch sagen würde, ja, jemand, der rumrennt, und das ist genau richtig. Ja, also wenn dann so ein Börsenmakler irgendwie gesagt hat, er will jetzt 100 Aktien, und das war so die typische Größe, man hat sie auch als Lots bezeichnet, ich will jetzt 100 Aktien von, weiß ich nicht, Siemens kaufen, dann hat er dann ein Ticket gezogen und hat das einem Runner, und es war wirklich, also wenn man heute von Burnout redet, es war ein 10-Stunden-Job oder länger, mit diesem Ticket dann einfach die ganze Zeit rumzurennen, weil an einer zentralen Stelle musste ja dann von dem Makler dieses Ticket, das er dann telefonisch oder sonst wie aufgenommen hat, platziert werden, ja. Und auch das zeigt Traumjob. Natürlich, ja, auf jeden Fall hat man dann kein Problem mit Diäten, denke ich.
ist so. Sport musst du dann nach der Arbeit nicht mehr machen.
So, aber auch das Modell natürlich zeigt, wie schnell es eigentlich ging, oder? Ich meine, du hast deinen Makler angerufen, hast ihm das gesagt, dann ist, nennen wir ihn jetzt einfach mal Hansi, weil mir das gerade gefällt, dann ist der Hansi mit dem Ticket von dem Börsenmakler zur zentralen Stelle gegangen. Wiederum jemand anderes mit einem anderen Ticket kam da an, also jetzt sehr vereinfacht natürlich. Ja. Und dann wusste man, der Makler will gerade 100 verkaufen, der andere das, also dieses Thema Buchführung. Und dann wurde die Order eben platziert. Und selbst das damals, also wir reden hier von mehr als 50, 60, 70 Jahren, ja, ging doch sehr schnell, wenn man so drüber nachdenkt. Eben taggleich, oder? Ja. Und heute sind wir natürlich weiter. Jetzt gibt es eben auch kein Hansi mehr und auch keine Börsenmakler mehr in dem Sinne wie früher. Und wenn man einen ETF kauft, dann hat man den heute gekauft. Also wir sind hier wirklich in dem Bereich von Mikrosekunden, indem man auf Buy drückt. Und wenn man es noch geschafft hat, die TAN-Nummer richtig einzugeben, nicht? also so schnell geht das. Gleichzeitig wundert mich aber auch die Frage gar nicht so sehr, dass du die oft kriegst. Weil viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja auch, sage ich mal, vermutlich oft immer noch in der Bankfiliale oder von einem anderen, nennen wir es mal Berater, dahingehend informiert. Und es geht ja immer darum, den Leuten klarzumachen, wie kompliziert das alles ist. Ja. Damit die das für die machen. Und da kann ja so viel falsch gehen. Ja, also ich hoffe, es war jetzt natürlich nur ein Exkurs, aber ich hoffe einfach, dass es trotzdem spannend ist, weil es, glaube ich, Leuten die Angst davor nehmen sollte, irgendwas zu kaufen an der Börse. Also es gibt keinen Markt, der so reguliert ist, so effizient ist. Also man kann sich eigentlich gut vorstellen, als wollte man eine Immobilie mieten, aber ohne den ganzen Blödsinn. Also keine Courtage, keine Gebühr, kein Makler, der keinen Plan hat von der Wohnung, die er einem zeigt. sondern man will die Wohnung einfach mieten. Das ist der Preis. Man setzt in den nächsten Moment, hat man sie gemietet. Und so kann man sich vielleicht ein bisschen die Aktienmärkte vorstellen. Man braucht daher ja wirklich gar keine Angst davor haben.
Nee, gar nicht. Das geht einfach auch unfassbar schnell. Und auch sowas, so ein Portfolio einfach auch so unterjährlich und sowas an Zeit braucht. Also wenn man jetzt halt einfach so ein 70-30-Portfolio aufsetzt, da kannst du halt einfach einmal im Jahr reingucken, ob noch alles läuft und das war's. Ne? Mhm. Die restliche Zeit kannst du dann halt irgendwie, keine Ahnung, mit einem Cocktail am Strand sitzen oder...
Man könnte auch Do-Nothing-Portfolio im Englischen nennen. Das finde ich ist immer ein schöner Begriff. Ja.
Oh ja, das habe ich noch nie gehört. Das ist echt gut. Do-Nothing-Portfolio, das gefällt mir. Das so trifft den, wie sagt man, Hammer, nee, den Nagel auf den Kopf.
Ich glaube, so kann man das sagen, ja.
Ich glaube, das Hammer war zu viel, gell? Egal.
Ein Freund sagt immer, wie meine Faust auf dein Auge. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt grenzwertig. Nein, aber wenn wir dann uns weiter durch die Portfolio-Beispiele hangeln, es wird natürlich immer sehr viel so mit Zahlen um sich geworfen, nicht? Also 70-30, 60-40, 60-30-20 und weiß ich nicht weiter, ja. Und dann gibt es noch andere Modelle. Aber im Grunde geht es immer darum, für diese Verteilungen Namen zu finden. Gleichwohl haben sich aber für gewisse Verteilungen einfach Portfolien durchgesetzt. Und 70-30 weiß eigentlich jeder, der sich lange mit ETFs beschäftigt hat, worum es geht. Voll. Und ähnliche Konstellationen gab es auch in der, sagen wir mal, Nicht-ETF-Welt. Das ist das sogenannte 60-40-Portfolio. Das war ganz lange, also ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Finanzindustrie, war das eigentlich so dieses typische, man könnte sagen, du kannst nichts falsch machen, Portfolio. Ja, also ich bin jetzt gerade kreativ heute, aber das ist auch recht simpel. 60% gehen in Aktien aus Industriestaaten, 40% in Anleihen. Und die Idee war eigentlich eine ganz simple. Läuft die Wirtschaft gut? Schöpfst du natürlich bei den Aktien gut ab, was Renditen angeht. Die Anleihen, die bremsen dich so ein bisschen bei der Rendite dann. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Laufradfahren oder wie Fahrradfahren mit Stützrädern, sage ich gerne. Und kann halt nicht viel passieren, aber das Ding läuft. Und wenn das Ganze mal zusammenbricht, hast du immer noch die 40% Anleihen, die dich sozusagen über Wasser halten. Oder wenn wir bei unserem Beispiel mit dem Fahrrad bleiben, wenn du halt umfällst, fällst du nicht komplett um. So,
hast du noch ein Stützrad.
Genau, und das war eigentlich auch ein sehr beliebtes Portfolio, insbesondere in der Fondsindustrie, weil da konnte wirklich über Jahre nicht schief gehen. Also wenn man sich das anguckt, wie stabil das lief, das war ganz toll. Es war im insbesondere deswegen auch toll. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, gleichwohl darf ich nicht vergessen, ich komme aus der Bank- und Fondsindustrie natürlich, war das aber auch bei sehr vielen Anbietern deswegen so beliebt, weil da ist nicht viel kaputt gegangen, nicht? Und es kam nie zu großen Rendite-Ausschweifungen, weder nach oben oder nach unten. Und das war natürlich ein ganz besonderes Modell und ich bin mir sicher, das hast du ja auch schon oft mit deinen Zuhörern, mit deiner Zuhörerschaft besprochen. Da konnte man wunderbar TER oder Gesamtkostenquoten eben abschöpfen, nicht? Jedes Jahr kamen so 4-5% rum. Eigentlich hätten die Kunden eher 6-7, teilweise 8% gemacht, aber aufgrund hoher Kosten konnte ich da wunderbar abschöpfen.
Das ist fantastisch.
Also ein ganz tolles Modell, vor allem für die Industrie, weniger für die Investorinnen. Auf der anderen Seite, wenn dieses Modell, und das ist eben jetzt auch die Einschränkung, die kommt, noch gut funktionieren würde, wäre das auch ein perfektes Modell für die ETF-Industrie.
Kannst du einmal ganz kurz so in 3, 4, 5 Sätzen erklären, was eine Anleihe ist? Ich glaube, das hatte ich tatsächlich im Podcast noch gar nicht.
Ja, eine Anleihe ist so ein bisschen, ich versuche es ein bisschen vereinfacht darzustellen. Ich leihe jemandem Geld, aber in eben mit einer Art Schein. Ja? Also zum Beispiel kommt die Firma Nestle, die sagt, ich brauche jetzt 100 Millionen Piepen und sagt dann, ja, aber die 100 Millionen kriege ich jetzt nicht in einem Rutsch von der Bank, weil das ist für viele Banken auch immer noch ein Betrag und verteilt und teilt dann diese 100 Millionen auf verschiedene Schuldscheine. Oder jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, Schuldscheine auf und das ist dann eine Anleihe. Und für jeder Schuldschein hat dann eine Laufzeit, die sind dann bei denen alle gleich, aber auch ein Coupon. Und die Zahlen, das ist sozusagen die laufende Verzinsung.
Genau, ist quasi, könnt ihr euch wie einen ganz normalen Kredit irgendwie
Genau.
vorstellen, den ihr halt an Unternehmen oder auch zum Beispiel an Länder ausstellen könnt. Also es gibt auch hier Anleihen für Deutschland, Amerika, was weiß ich was.
Genau.
Also wie ein Kredit in ganz groß und nicht über die Banken.
Und da gibt es natürlich auch riesige Unterschiede, deswegen ist es gut, dass du es ansprichst. Wenn ich natürlich so ein 60-40-Portfolio in der Vergangenheit gebaut habe, dann wäre es natürlich nicht sinnvoll gewesen, 60% in Aktien zu investieren, die riskant sind, und die anderen 40% in Anleihen von Schuldnern zu investieren, also Kreditnehmern dann in dem Sinne. Ich mache mal ein Beispiel wie Argentinien oder andere Länder, wo man einfach damit rechnen muss, dass die halt regelmäßig pleite gehen. Weil dann habe ich natürlich mein Risiko nicht gestreut, nicht?
Ja, nee, das ergibt wenig Sinn. Was hältst du jetzt so nur aus meiner Neugierde heraus? Was
Mhm.
hältst du jetzt gerade in dieser Phase, in der wir uns befinden, von Anleihen? Hast du welche im Depot oder lässt du
Ich
da
habe
eher
gar
die
kein
Finger für?
Depot. Ich habe, obwohl ich aber auch mal beruflich Anleihen gehandelt habe, war ich eigentlich immer ein Anhänger von Aktien, weil es für mich einfach die überlegene Anlageklasse ist. Und mit ETFs kriegt man auch die Möglichkeit, da auch mit kleineren Vermögen zu investieren. Das finde ich an ETFs persönlich sehr spannend. Wenn ich Anleihen momentan aufnehmen würde, dann schon eher in einem globalen Kontext, weil in Europa macht es gar keinen Sinn. Da gibt es ja auch entsprechende Indizes. Ich glaube, ein sehr bekannter ist der Barclays Global Aggregate Index, auf dem man auch ETFs kaufen kann. Da kriegt man zumindest wenigstens noch eine bruchteilige Rendite, so würde ich es vielleicht mal fälschlicherweise bezeichnen,
Ja.
von ein paar, ja, ich glaube,
Ein bisschen
0,50 oder so.
Inflationsausgleich eher, ne?
Ja, eigentlich kaum. Und das ist ja auch das Problem an diesem 60-40-Portfolio, dass eigentlich auch diese Rendite, weil was ja auch in den Krisen immer passiert ist, ist, dass dann die Anleihenkurse enorm gestiegen sind, weil das ganze Geld aus den riskanteren Anlagen da reingeschiftet wurde. Und dieser Anstieg der Kurse, die man dann im Grunde gebraucht hätte, den hat man ja jetzt nicht mehr. Also es reicht halt einfach nicht nur, die Anleihen zu haben, die dann hoffentlich nicht fallen oder nicht, wenn es zur Krise kommt. Du brauchst halt diesen Kursanstieg. Von daher funktioniert dieses Modell leider eigentlich so nicht mehr. Aber deswegen ist es nicht mehr, oder deswegen ist es nicht komplett nutzlos. Es ist eigentlich immer noch eine gute Ausgangsbasis und darauf beruhen auch auf die anderen Beispiele, auf die ich gleich noch eingehen will, weil man stellt sich dann eigentlich die Frage, wie entwickle ich dieses Modell weiter, wenn ich einfach quasi breiter aufgestellt sein möchte.
Ja, ich habe ja tatsächlich auch gar keine Anleihen im Portfolio. Also das war am Anfang so mal so ein Thema, als ich mich da vor 10 Jahren mit beschäftigt habe. Da waren ja Anleihen noch so ein bisschen trendy, sage ich mal, oder trendiger als jetzt. Aber mittlerweile, wenn ich mir teilweise da so angucke, dass manche Anleihen so eine Minusverzinsung haben, wo ich mir nur denke, so, was ist los mit euch? Ich gebe euch 1000 Euro und krieg 990 zurück. So, Happy Birthday, danke. Ne? Also brauche ich nicht.
Ist eigentlich recht spannend. Das erinnert mich auch an eine Anekdote aus dem Investmentbanking, wo ich auch ein viel kleinerer Bub als heute war. Man sagt in Frankfurt Bub, ich glaube in der Region bei dir auch, ich weiß es gar nicht.
Langes U.
Okay, es ist länger, okay, schön. Da habe ich auch mal recht unbedarft einfach gefragt, warum machen Anleger das überhaupt, oder? Also warum, ich weiß nicht, das ist eigentlich eine spannende Frage, warum gebe ich der Bundesrepublik Deutschland überhaupt einen Kredit zu negativen Zinsen?
Das
Ja,
verstehe ich
also.
auch nicht. Also, da lasse ich mein Geld doch lieber auf dem Sparbuch verbrennen, oder?
Ja, und wenn man sich das mal aus Sicht von einem Großanleger anlegt, also leider so ein Anleger, der ich wahrscheinlich nicht jemals werden würde oder eigentlich gerne wäre. Und ich habe jetzt irgendwie 5 Milliarden, die ich verwalten muss. Und ich kann nicht alles in Aktien investieren, weil ich gewisse ja, Anforderungen erfüllen muss. Also ich muss Rente bezahlen, sonstiges. Also ich brauche irgendwie laufende Verzinsung.
Ja.
dann kann ich natürlich nicht alles in Aktien oder in Kryptos oder in Immobilien, wobei Immobilien auch da schon beliebt sind, aber ich kann nicht alles in eine Anlageklasse passen. Also ich muss streuen. Ja. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn im schlimmsten Fall besser? Also ich übertreibe mal, entweder leihe ich jetzt von diesen 5 Milliarden, weil das tue ich ja im Grunde mit Anleihen, 1 Milliarde der Bundesrepublik Deutschland und kann mir todsicher sein, selbst wenn die Welt wieder ähnlich wie 2008 fast untergeht, das Geld bleibt wenigstens da, oder ich leihe es Banken. Und genau das ist sozusagen die Begründung. Du nimmst wirklich die allersicherste Anlage, die du finden kannst und akzeptierst sogar negative Zinsen, weil die Furcht so groß ist, dass wenn ich zum Beispiel auch Banken gebe, die ja auch in Deutschland, ich meine, mein Gott, die Sparkasse, dass die Sparkasse in Deutschland ausfällt, ist ja faktisch gar nicht Teil des Denkvermögens vieler Menschen. So. Aber ich vertraue sozusagen noch der Sparkasse noch weniger als letztendlich dem Staat. Und deswegen bin ich bereit, negative Zinsen zu zahlen. Ja, und ja, das macht natürlich für den Durchschnittsanleger nicht viel Sinn.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch wieder zurück zum Thema, zu unseren Durchschnittsanlegenden. was ist das nächste Portfolio, was wir vorstellen wollen?
Das ist eigentlich die erste Weiterentwicklung von diesem 60-40-Portfolio. Mhm. Hier musste ich tatsächlich auch kreativ werden im Vorhinein. Das ist für jemanden, der Bankbetriebswirtschaftslehre studiert, gar nicht so leicht. Aber ich habe es, glaube ich, toll geschafft. Ich nenne es jetzt einfach mal renditeorientiertes ETF-Portfolio. Mhm. Das ist eigentlich auch eine Abwandlung wiederum vom 70-30-Portfolio. Also du merkst, das ist alles so über so fließende Übergänge. Da geht man eigentlich hin, nimmt 60% des Portfolios, investiert die eben in Aktien aus den Industriestaaten, also hier entsprechend in MSCI World, 20% in Aktien aus den Schwellenländern, das wäre dann MSCI Emerging Markets Index zum Beispiel, und dann nimmst du den Rest tatsächlich für Anleihen. Jetzt haben wir Anleihen auch wirklich stark kritisiert, aber deswegen auch eben der Exkurs so ein bisschen, warum macht man das überhaupt? Das kann man sich so ein bisschen wie die absolute eiserne Reserve vorstellen.
So ein Notgroschen quasi.
Genau. Und trotzdem habe ich es renditeorientiert genannt, weil immer noch genug Rendite aus den 80% rauskommen könnten und man muss es so ein bisschen auch taktisch sehen. Ja? Ja. Auch bei ETFs wird ja auch immer so ein bisschen unterschätzt nach dem Motto, einmal anlegen und dann nur noch Latte Macchiato trinken, sagen wir immer hier in Frankfurt, ja.
Das gefällt mir.
gerne auch mit Sojamilch, ist auch okay.
Und Bademantel.
Wie man möchte. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo es sich extrem lohnt, so einen Notgroschen zu haben. Ja? Also nehmen wir mal an, wir haben eine Anlegerin von dir oder einen Anleger, der jetzt sagt, ja, ich baue mir jetzt so ein Portfolio und ich habe jetzt 50.000 geerbt. Und ich will das jetzt anlegen, ja. Und dann baue ich mir eben genau dieses renditeorientierte Portfolio, weil ich halt sage, ich bin halt noch neu und irgendwie 20% dann nochmal sichere Staatsanleihen finde ich irgendwie cool. Gibt mir so ein bisschen Komfort, ne? Und dann legt er an und dann kommt es eben genau nach einem Jahr zu dem Albtraum vieler Anfänger. Die Börsen gehen total in die Knie.
Ja. Ja.
So, jetzt kommen wir erstmal zum ersten Fehler. Alles verkaufen. Katastrophe. Bitte nicht machen. Weil,
ich kenne Sahaut.
Ja, es ist halt immer so ein bisschen teuer kaufen und dann günstig verkaufen hat noch nie viel Sinn gemacht. Auch nicht nur bei Aktien, nur so ein Tipp, gell?
Ja. Einfach halten, einfach gar nichts machen. Schlafen gehen.
Macht einfach keinen Sinn. Ja. Aber wenn man jetzt mal, erstmal ist man natürlich im ersten Moment so ein bisschen, oh Mann, ja. Jetzt hat es mich voll erwischt, ja. Aber gerade, jetzt reden wir über Notgroschen und Rücklage, gerade in dem Moment sollte man dann. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil man ja nie weiß, und das sage ich übrigens auch gleich jedem, ihr werdet nie das absolute Tief erwischen. Da könnt ihr euch schon mal von verabschieden. Ja. Aber wenn ich doch dann diesen Notgroschen habe und sage, im Grunde habe ich ihn ja dann genau für diese Situation angelegt, aber trotzdem kannst du in der Praxis dann immer wieder beobachten, dass viele ihn da nicht nutzen. Weil das Klügste wäre ja dann eigentlich, in dem Moment dann aus diesem renditeorientierten ETF-Portfolio, so haben wir es ja genannt, ein 70-30-Portfolio zu machen. Also voll ins Risiko zu gehen, weil natürlich die Aktien extrem günstig sind. Danach wartet man die Erholung wieder ab und dann kann man wieder zur ursprünglichen Allokation, wie man sie bei uns nennt, jetzt habe ich wieder mal so einen Fachbegriff gebracht, also Allokation, Aufteilung, bitte keine Tomaten.
Nee, ich werfe eher die Möhren, soll ja wehtun.
Weil die esse ich auch gerne, aber im Grunde wäre das auch so ein üblicher Weg und dahingehend gleichwohl, obwohl ich selber jetzt keine Anleihen investiere, finde ich trotzdem dieses Portfolio gerade für Anfänger immer gut, weil man sich auch so ein bisschen diesen Sicherheitsanker auch mental nehmen kann, dass man sagt, wenn es wirklich rappelt, habe ich die Chance, darauf zu reagieren. Ja.
Ja, wobei ich glaube, also jetzt nur so aus meinem Standpunkt jetzt heraus, ich glaube, ich persönlich, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, ich würde das Geld dennoch nicht in Anleihen stecken als Anfängerin, quasi einfach nur so aus dem Gedanken heraus, wenn dann tatsächlich ein Crash kommt und ich nachkaufen möchte, dann muss ich ja erstmal hingehen und die Anleihen verkaufen. Mhm. Und das ist dann ja auch wieder Aufwand. Und dann kann ich erst hingehen und meine ETFs nachkaufen. Mhm. Ich glaube, da würde ich eher hingehen und quasi direkt über mein Risikoprofil definieren, dass ich zum Beispiel jetzt 10-20%, wie auch immer, einfach auf einem Tagesgeldkonto lasse.
Ne? Weil das kann man auch machen, Geld, klar.
Ne? Dann, weil klar. Das ist, glaube ich, so ein bisschen simpler dann auch für einen, weil wenn dann ein Crash kommt, dann weißt du halt einfach ganz genau so, okay, hey, ich habe hier einfach quasi so mein Bargeld in Anführungszeichen auf dem Konto rumliegen und da kann ich einfach jederzeit dran. Und das ist dann vielleicht nochmal, nimmt einem nochmal so ein bisschen mehr die Angst. Ne? Gerade auch mit einem Crash. Wenn man das noch nie miterlebt hat, ne, kann ich mir halt vorstellen, dass es einem dann auch irgendwie Angst macht, jetzt hinzugehen und erstmal Anleihen zu verkaufen, die einem dann ja sicherer vorkommen als die Aktien ne, oder ETFs, und das dann umzuschichten. Und ich glaube, das ist dann könnte ein bisschen leichter sein tatsächlich, wenn man es einfach mit Tagesgeldkonto Geld
macht. Absolut, ja. Also das, man kann das auch so machen natürlich. Also ob jetzt im Grunde geht es bei dieser 20% Anleihenkomponente, wir könnten sie auch, wie gesagt, Notgroschen nennen. Ne? Das ist vielleicht auch ein guter Begriff. Man muss natürlich nur Acht geben, wenn man diesen Tagesgeldweg wählt, dass man da nicht in diesem unsäglichen Verwahrentgelt landet, mit dem man ja auch leider rechnen muss. Also für kleinere Vermögen unter 50.000 Euro, denke ich, absolut deiner Meinung, ob man jetzt Anleihe, Tagesgeld, man kann auch Sparbuch nehmen, wenn man möchte. aber man muss natürlich Acht geben, dass man nicht in dieser Verwahrentgeltnummer landet. Deswegen einfach danach sehen, aber sonst kann man das auch nehmen. Es gibt ja auch im Tagesgeldbereich, ich habe es nie probiert, muss ich gestehen, auch so Anbieter wie, ich glaube, Zinspilot, die für ein Jahr dann auch immer die besten Tagesgeldangebote oder sonstiges sogar finden, dass man eben nicht in dieser Negativzinse, ich meine, Verwahrentgelt ist ja auch schon wieder so witzlos. Das ist ja irgendwie ein netter Begriff dafür, dass du Gebühren zahlen musst.
Ja.
aber dann kann man das natürlich auch machen.
Wobei ich glaube, bis man in das Verwahrentgelt auch reinkommt, also wenn ich mir jetzt überlege, dass wir jetzt, sage ich mal, 20% in den Notgroschen reinstecken und Verwahrentgelt kommt erst ab 50.000.
Ja, dann passt.
50.000 Euro, dass deine 20% von deinem Gesamtvermögen ist.
Das passt, klar. Also für die 50.000 geht es auch wunderbar mit Tagesgeld.
Also, es ist dann halt, da hat man schon großes Vermögen. Ich glaube nicht, dass man sich dann noch meinen Podcast anhört.
Ich glaube, das ist der Fluch, wenn man in der Bankenwelt angefangen hat zu arbeiten oder herkommt, dann sind größere Vermögen oder Vermögen eben immer andere Werte, weil man das einfach so aus der Praxis kennt. Und dann muss man auch manchmal so zu sich sagen, hey, warte mal, das sind hier irgendwie gerade 500.000 Euro. das ist vielleicht so ein bisschen die Denker-Arroganz leider, die jetzt doch durchkam, mea culpa. Ich hoffe, mir wird verziehen, ja.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt auch einfach, wenn man halt nur so mit Großkunden zusammenarbeitet, ne, dann ist es halt auch der Standard. Bei mir ist es halt einfach so der Standard. Ich arbeite ja wirklich fast nur mit Anfängerinnen zusammen. Auch teilweise noch mit sehr jungen Mädels, die dann halt wirklich mit 0 Euro Startkapital reingehen. Naja, und dann ist es dann halt so, da ist dann das Ziel, so die ersten 10.000 Euro zu erreichen. Und da brauchen wir ja von Verwahrentgelt und sowas so.
Na, können wir von daher hast du eventuell sogar recht, auch gerade im aktuellen Anleihenkontext, dass man sich, gerade wenn man diese Komplexität mit Anleihen sich jetzt nicht, wir haben immer gesagt, Aktien kann jeder, Anleihen ist eine andere Geschichte in der Investmentbank. Das fanden die Aktienleute nicht so lustig, aber wir schon. Aber tatsächlich ist Anleihen nochmal ein recht komplexeres Biest. Also wenn man sich da so ein bisschen den Einstieg leichter machen will, gerade auch mit diesen Vermögen, die du besprochen hast, ist Tagesgeld wahrscheinlich eine bessere Idee.
Ja, aber ich habe auch immer wieder die Mädels, die dann das Gefühl haben, wenn die jetzt einfach nur 70-30 machen und einen Notgroschen nebenbei her haben, die haben dann das Gefühl, die machen nicht genug. Die müssten noch mehr machen. Und für diese Mädels wäre genau so ein Portfolio dann nochmal geil. Ne? Weil dann haben die immer mal wieder was zu tun, immer mal wieder was zum Abchecken, haben kein schlechtes Gewissen, dass sie gar nichts machen und können dann halt in einem Crash nochmal so richtig schön zuschlagen. Ne? Also für die ist es dann halt geil.
Genau.
Da denke ich direkt an meine Kundin Eva, die hatte ich auch mal im Podcast hier zu Gast. Und die war am Anfang, hatte total Angst vor der Börse, gar keinen Bock auf Finanzen und Zahlen. Und mittlerweile, ich kriege so oft E-Mails von ihr, oh Franzi, ich habe jetzt das gekauft und jenes gekauft und das gemacht und Einzelaktien und bla bla bla. Und die geht voll auf in dem Thema. Und ich glaube, wenn ich der einfach sagen würde, Eva, mach einfach 70-30, ich glaube, die würden einen Mittelfinger zeigen und sagen, ja, geh weg. So, weil die da so einen Spaß dran gefunden hat.
Das ist ein super Beispiel. Also ich freue mich auch, dass du die Eva inspirieren konntest. Finanzen sind halt, oder Finanzen ist ja so ein Begriff, Da kriegen viele Menschen so ein Gesicht wie so eine zusammengeknüllte Faust, ne? Und wo man einfach sagen muss, warum ist das eigentlich so? Und das ist natürlich kultiviert und geprägt und manifestiert auch über die Finanzindustrie, den Leuten immer wieder einzureden, das ist komplex, da kannst du viel Geld verlieren und sonstiges und deswegen brauchst du mich. Ja? Und das ist bei vielen Menschen einfach hängen geblieben. Hinzu kommen die etlichen Skandale und das darf man ja auch nicht vergessen. Eine der besten Anlageentscheidungen, wenn man sich jetzt Menschen anschaut, die beraten wurden, in, ich sage jetzt keine Namen, war meistens sogar gewesen, nichts zu tun. Ja? Und von daher finde ich das immer super, wenn man jemanden inspiriert. Oder ich finde auch deswegen deinen Podcast gut, weil man einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern diese Angst nimmt. Ja? Ich meine, was soll denn passieren? Ja? Also ich übertreibe jetzt mal extrem, aber ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Das größte Risiko von verheirateten Paaren ist, das größte finanzielle Risiko ist die Scheidung.
Ja, ist so.
Ja, mir hat mal einer du hast gesagt, ich darf Witze machen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu derbe. Aber mir hat mal ein Investmentbanker, der gerade geschieden war, auf die Schulter geklopft und gesagt, Resa, was hat der Ring von einer Granate mit einem Ehering gemeinsam? Hast du eine Idee?
Der Ring von der Granate mit mir.
Du kommst nie drauf.
Keine Ahnung.
Wenn du ihn ziehst, ist das Haus weg.
Geil, das ist komplett mein Humor. Ja, true.
Ja, und die Leute machen sich dann etliche Gedanken, wenn sie mit ihrem ETF mal Geld verlieren, was ja dann auch meistens, wenn sie Geld verlieren, wirklich nur temporär ist. Ja. Aber das größte Risiko wirklich von verheirateten Paaren ist die Scheidung. Ja. Und von daher.
Kostet die auch so viel?
Allein Scheidung ist nicht zu empfehlen, nein.
3, 4, 5.000 Euro, wie viel zahlt man dafür? Allein für die Papiere da.
Ich glaube, da könnte man eine andere Podcast-Folge aufnehmen. Ich möchte einfach damit nur so ein bisschen darauf hinweisen, alles hat Risiken im Leben, aber die wirklich signifikanten Risiken, gerade bei Privatpersonen, liegen ganz woanders. Ja. Also, das war jetzt natürlich ein etwas gemeines Beispiel, was um die Bereich Scheidung geht. Aber ich kann auch aus der Praxis sprechen, also von den 10 Hochzeiten, in denen ich in den letzten 10 Jahren, die ich besucht habe, sind heute, glaube ich, noch 2 Paare zusammen.
Oh, ja, scheiße.
Ja, Großstadt, Sex and the City, nicht? Und nein, aber das ist wirklich, und alle Paare haben danach gesagt, so ganz kapiert haben wir es nicht, weil danach war wirklich immer das Haus weg. Und von daher keine Angst vor Aktien, keine Angst vor ETFs.
Ganz mehr Angst vor dem Ehepartner haben. Ja.
Von daher ruhig auch Risiken eingehen, aber bitte jetzt nicht, so wie ich damals, den Optionsschein mit 50-fachen Hebel auf den DAX kaufen.
Und deswegen reden wir auch über ETF-Portfolios und nicht über Optionsscheinportfolios.
Jetzt haben wir ja Anleihen doch ein bisschen gebasht heute, das ist auch in Ordnung. Komplex, wenig Rendite, irgendwie auch, ich meine, Anleihen sind auch per se totlangweilig, wenn man ehrlich ist. Ich meine, nichts ist so langweilig wie ein Kredit. Von daher vielleicht auch nochmal einen etwas anderen Vorschlag. Jetzt werden wir wieder kreativ. Das sogenannte ETF-Weltportfolio, so habe ich es mal genannt. Mir fiel leider kein besserer Begriff ein. da geht es im Grunde darum, diese Anleihenkomponente komplett loszuwerden, das heißt, gar keine Anleihen mehr zu haben, einen gewissen Anteil eben in Aktien. In dem Fall habe ich mich mal für 55% aus den Industriestaaten entschieden, 25% aus den Schwellenländern und dann die Besonderheit 10% eben Aktien von Rohstoffunternehmen und eben nochmal 10% Aktien von Immobilienunternehmen, sogenannte REITs, nicht? Die ja so eine Art, man nennt sie gerne, Fachbegriff, Vorsicht, Bond Proxy. Im Grunde so eine Art Chamäleon von Anleihen. Also die gleichen Charakteristiken wie Anleihen, relativ sicher, eine gewisse Ausschüttung, bei Immobilien eben dann die Miete, der sozusagen auch gerne als Mietzins bezeichnet wird. Und die Idee ist eigentlich, diese Vorzüge, die man aus Anleihen hat, Inflationsschutz und so weiter und so fort. Du guckst schon böse, ich weiß, ich höre jetzt auf.
total interessiert gerade, das ist mein Oho-Blick.
Also im Grunde wirklich diese Anleihen mit Rohstoffen, ich würde mich dann auch vor allem für Aktien von Rohstoffunternehmen entscheiden, eben aus dem Bereich Edelmetalle.
Würdest du da tatsächlich einzelne Aktien nehmen oder ein ETF?
Ich würde eher ein ETF nehmen. Also Rohstoffe sind ja auch sehr beliebt in Deutschland, aber es gibt halt immer noch große Unterschiede zwischen den physischen Rohstoffen und dann wirklich denen von den Rohstoffunternehmen, weil ich dann natürlich auch immer das Firmenunternehmen habe. Mhm. Und wirklich mich da auf diese Geschichte einlassen, so kanadische, kam gerade das Hessische so ein bisschen durch, nicht? Dieses kanadische Goldmine irgendwie, so ein Spaß, ja. Bloß nicht machen, ja, weil selbst wenn die ein profitables Geschäft haben, die Dinger sind meistens bis unter die Haube voll mit Fremdkapital, also mit Schulden eben gestreckt, die Unternehmen. Ich habe selten einen Anleger gehört, hey, ich habe eine tolle Mine, in eine tolle Mine, in die Aktien von einem Minenbetreiber, in was weiß ich wo investiert, und es war ein super Investment. Ich habe aber sehr oft gehört, wie konnte das so falsch laufen? Ja.
Okay. Also da lieber auf Rohstoff-ETFs gehen.
Genau, ja. Oder eben in vergleichbare ETFs, die einfach einen gewisse Partizipation an den Rohstoffmärkten eben einem geben und dann wirklich auch sehr schön in den Bereich Edelmetalle zu gehen. Um einfach diese Risiken, die die Rohstoffmärkte eben als solches mitbringen, nicht haben zu müssen. Aber man sieht es eben jetzt auch gut mit den Gaspreisen etc. Rohstoffe können eben ein sehr guter Inflationsschutz sein. Eben genau das, was Anleihen ja sonst auch sein könnten, wenn man sich für die richtigen Laufzeiten entschieden hat. Es wird jetzt zu, glaube ich, komplex an der Stelle. Deswegen bleiben wir einfach mal hier an dem Punkt. Aber im Grunde geht es darum, diesen Inflationsschutz über die Rohstoffunternehmen zu bekommen. Und über die Immobilienunternehmen so ein gewisses Zinspolster, Zinserträge, die so als sicherer Hafen herhalten. Da muss man natürlich aber auch bei den ETFs gucken, die in diese REITs investieren oder bei den jeweiligen Indizes, dass man da vor allem auch die Bürogebäude oder sonstige Immobilien meidet, die halt sehr abhängig sind von der Wirtschaft. Ja, also. Ja. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Ich würde auch sagen, von den Portfolien, die wir heute vorgestellt haben, müsste das doch mit Abstand das performanteste sein. Also da kann man wirklich mit viel Rendite rechnen. Man sollte sich aber nicht zu sehr der Illusion hingeben, dass das komplett eben diese Anleihen, oder nennen wir es jetzt mal Notgroschenpolster, ja, ich glaube, das ist ein schönes Wort, nicht komplett ersetzen können, nicht? Also,
das wird es nicht sein. Geld sollte man immer da haben. Also genau. Ganz unabhängig davon, wie reich man jetzt, sage ich mal, ist, so ein bisschen auf der Seite, einfach auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto. Ich meine, Waschmaschine, Auto, so ein Scheiß kann ja immer mal kaputt gehen, ne? Und so dann Scheiß, dafür, ja. Dann, ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dafür dann ans Portfolio zu müssen, das wäre halt einfach echt scheiße. Also das ist schon wieder das Wort.
Nein, aber darüber muss man sich halt schon bewusst sein. Ja. Und man muss sich natürlich auch über weitere Punkte bewusst sein. Das ist wirklich sozusagen der Anfang von dieser Reise. Man hat dann die Möglichkeit, es fällt ja sehr viel unter diesem Begriff ETF-Portfolio, oder er wird ja auch sehr gerne synonym mit ETF-Strategie benutzt. Ne? So nach dem Motto, was für eine Strategie setzt du um, wird ja auch oft damit gleichgesetzt nach dem Motto, was für ein ETF-Portfolio hast du. Ja? Und das ist gar nicht so falsch, aber doch irgendwie nicht richtig, weil natürlich auch immer so die Frage ist dann bei den ETFs, was für Strategien will ich dann am Ende dann doch verfolgen? Ja? Will ich Nachhaltigkeit, will ich mir weitere Renditetreiber, die dann auch gerne von der Finanzindustrie, damit das wieder hoch komplex wirkt, als wenn eine Art Raketenwissenschaft ist, sogenannte Faktoren mit reinnehmen, die nichts anderes beschreiben, als dass ich halt, mein Lieblingsfaktor ist der Small-Cap-Faktor, ja, wo der übliche oder einfache Anleger denkt so, wow, ja, das ist jetzt so ein Raketenschiff. Wir reden hier von kleineren Aktien, also Aktien von Unternehmen, die kleiner sind, so.
Ja.
Das ist alles, ja. Und das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zu der nächsten Frage. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel für so ein ETF-Portfolio entschieden habe, und ich glaube, das Beispiel von Eva ist sehr gut, die hat dann nach 1-2 Jahren so ihre ersten Erfahrungen gemacht, das erste Blut geleckt, wie man so schön sagt.
Ja.
Wie kann ich das jetzt noch weiterentwickeln? Wie kann ich das noch für mich individueller machen? Wie bringe ich da weitere Themen mit rein?
Ja, das ist quasi unser nächstes Thema, gell?
Ich glaube, ja.
Warte, sollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Portfolios wir gerade genannt haben?
Gerne, ja. Also das erste ist das 70-30-Portfolio, ja, das ja auch gerne Weltportfolio genannt wird. Das nächste ist das 60-40-Portfolio. Das dritte war das renditeorientierte ETF-Portfolio. Und beim vierten sind wir dann wieder so ein bisschen synonym zum ersten bei dem ETF-Weltportfolio, was ich aber tatsächlich als wirklich auch als ETF-Weltportfolio bezeichnen würde. Das hatte ich eben nicht erwähnt. Ja. Einfach, weil ich in so viele Sektoren, Regionen mit so einer Aufteilung meines Portfolios letztendlich investiere, dass man es ansatzweise als Weltportfolio bezeichnen könnte.
Voll gut. Okay, daraus können die sich jetzt quasi ein Grundportfolio aussuchen und das dann quasi einfach so ihr Leben lang irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger besparen, gell?
Bis zum bitteren Ende.
Richtig, bis sie in Rente gehen wollen oder halt das Geld vorher brauchen.
Ja.
Wenn die es jetzt so ein bisschen mehr spiciger haben wollen, was kann man da machen? Also was kann man sich jetzt noch für ETFs raussuchen, zum Beispiel als Renditebooster oder sowas, ne? Wenn man nochmal so ein bisschen mehr Risiko eingehen will. Also Weltmarkt ist langweilig, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Schärfe reinhaben.
Was ja, genau. Ich mag so dieses Bild von dem Dealer, nicht? Bei dem du so die Standardsachen kriegst und so, und der dann sagt, want some more, ja, so mit der, und dann dabei auch so das Jackett aufmacht und dann sieht man so den Hardtop. tatsächlich wird es genauso wie beim Drogendealer dann besonders gefährlich, auch bei ETFs, nicht? Also ich bin mir sicher, du kennst dich damit vermutlich sogar besser als ich aus. Diese ganzen Sektoren-ETFs, Themen-ETFs, Spielspaß- und Schokolade-ETFs, wie ich sie immer nenne, suggerieren natürlich den Anlegerinnen und Anlegern immer ganz tolle Geschichten, mehr Rendite, mehr Spaß. Tatsächlich ist es aber so, dass diese ETFs mit die teuersten sind.
Ja, das stimmt.
Teilweise kommen die sogar an die Gesamtkostenquoten von einem aktiven Fonds ran, habe ich neulich feststellen dürfen. Und da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen. Also auch da kommen wir wieder so in den Bereich des der Finanzwelt, wo viele versprechen, tolle Prospekte, wenig Mehrwert für die Anlegerinnen und Anleger. Von daher ist das natürlich völlig in Ordnung. Zum Beispiel, was sehr typisch in den letzten Monaten oder auch 3 Jahren war, alle wollten ja an diesem Technologietrend irgendwie teilhaben, nicht? Also Amazon, Facebook, Microsoft, Google, also Alphabet. Ich bin auch persönlich in Alphabet investiert, hat Spaß gemacht.
Ich auch. ich bin auch immer noch investiert.
Ja, ich glaube, ich bleibe auch noch eine Weile dabei, ich hoffe.
Bei mir hat das tatsächlich einen Grund, und zwar liegen meine Einzelaktien auf meinem Comdirect-Depot.
Okay.
Und beim Umzug habe ich alle Zugangsdaten zum Comdirect-Depot verloren, aber nur zur Comdirect. Alle anderen Depots, ich habe alles in einem Ordner drin und eigentlich war das auch von der Comdirect eigentlich auch da drin. Es ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt habe ich seit einem Jahr ungefähr keinen Zugriff mehr auf dieses Konto und bin auch zu faul, gerade die Zugangsdaten nochmal anzufragen. Und deswegen komme ich da gar nicht ins Depot rein und ich habe keine Ahnung mehr, was da für Aktien drin sind. Ich weiß halt so unter anderem sowas wie Facebook und Alphabet halt. Aber wie sich das entwickelt hat in der Zwischenzeit, keinen blassen Schimmer.
Wenn jemand von der Comdirect zuhört, bitte melde dich.
Ja, bitte schalte mir meinen Zugang frei. Ich will mein Geld.
Aber ich meine, das zeigt ja auch, dass du auch, wie sehr viele andere Anlegerinnen, von diesem Trend profitieren wolltest, oder? Und ein sehr typischer Fehler, der dann gemacht wurde, den ich immer wieder beobachtet habe, teilweise auch auf Blogposts gelesen habe, so nach dem Motto, du willst von diesen Aktien auch profitieren, dann kauf doch den ETF. Und dann schaut man dann da rein und sagt, ja, coole Geschichte, aber der ETF investiert gar nicht in diese Aktien, weil der Index, dem dieser ETF folgt, beinhaltet diese Aktien nicht. Und dann ist man jetzt so, hä, warum? Und der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Diese Diskussion gab es vor einigen Jahren, weil man gesagt hat, naja, was ist denn überhaupt eine Technologieaktie? Also wenn man sich mal Amazon rausnimmt, ja, wie verdient denn Amazon Geld? Amazon verdient Geld vor allem über Prime und andere Dienstleistungen, unter anderem auch mit viel zu hohen Preisen im Online-Shop, nur mal so am Rande.
Wie gut, dass ich nie online shoppe oder
shoppe. Ja, aber auch das, ich finde auch die generellen Angebote sind mittlerweile echt überteuert. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie verdienen die ihr Geld? Tatsächlich nicht mit Technologie, oder? Ich meine, die verdienen ihr Geld, indem sie die Technologie nutzen, um ihren Service anzubieten. Aber eigentlich, die programmieren nichts, die stellen keine Hardware her, die machen nichts dergleichen. Ja? Also die machen ja noch nicht mal Technologie-Consulting oder Beratung. Und entsprechend hat man da gesagt, stimmt, das sind eigentlich keine Technologieunternehmen. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Alphabet mittlerweile. Das heißt immer Alphabet oder Google, der Techie. Nee, stimmt gar nicht, weil den meisten Umsatz macht Alphabet mit Werbung. Das ist ein Werbeunternehmen. Das heißt, wenn ich einen ETF kaufe, zum Beispiel wird oft der MSCI Technology Index dahingehend vorgeschlagen,
ja.
MSCI World Information Technology, Entschuldigung, dann stellt man aber fest, dass da keines von diesen Unternehmen drin ist. Also kein Amazon, kein Alphabet oder sonstiges, weil es sich ja genau genommen nicht um Technologieunternehmen handelt. Will ich aber jetzt eben gerade in diese Unternehmen reinkommen, dann muss ich zum Beispiel ein ETF auf den Nasdaq kaufen, weil der Nasdaq eine ganz andere Definition für Technologie etc. hat. Also wenn wir die jetzt auch noch ausklamüseln, dann sind wir noch ziemlich lange im Podcast. Aber das zeigt eigentlich so dieser typische Fehler, der dann gemacht wird, dass man dann irgendwie auf den Namen guckt, oh, Technology, wo Technology draufsteht, ist auch Technology drin. Nee, eher nicht.
Ich bin hier auch gerade mal auf Just ETF gegangen mit dem Technology ETF. Ich bin jetzt hier bei X-Trackers gerade gelandet. Mhm. Ach scheiße, warte, jetzt habe ich die Ansicht weggemacht. Ach da, ja, Platz 1 Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, ASML, Adobe, Mastercard, solche Sachen. Tatsächlich genau. Kein Google, kein Facebook, kein Amazon, genau. So diese typischen Sachen, die man im Kopf hätte, ne, wenn man so an Internetunternehmen denkt.
Bei Microsoft zum Beispiel ist jetzt noch okay, ja, wenn man drüber nachdenkt, weil die, ja gut, die verkaufen nun mal mittlerweile Software. Und Apple, klar, das ist das iPhone. Aber Apple hat natürlich auch noch andere Services, nicht? Und da ist es wirklich gar nicht immer so leicht zu sagen, was ist jetzt eigentlich was, ja. Aber klar ist, oder man hat sich dafür entschieden zu sagen, wenn die Unternehmen nicht den Hauptteil ihrer Umsätze eben aus Technologie, ich sag mal Geschichten jetzt, beziehen, dann haben sie halt in dem Index nicht verloren. Ja. Und das ist jetzt nur so ein ganz typisches Beispiel aus den letzten 3 Jahren. Ein viel gravierendes Beispiel war oder ist, zum Beispiel haben viele Anlegerinnen und Anleger derzeit die Idee, in den Tourismussektor zu investieren, ne? Weil der ist am Boden.
Ja, oh Gott, das höre ich so oft. Ja.
Und die Aktien sind da recht günstig. Und da hatte ich mir auch mal vor einiger Zeit angesehen, welche Indizes es da gibt. Und da gibt es erstens nicht viele. Und den einen, den es gibt, ich muss jetzt gestehen, müsste ich jetzt auch nochmal an der Stelle nachschlagen. aber den wird man sehr schnell ergoogeln finden. Aber man merkt auch daran, dass ich mir gar nicht gemerkt habe, ich habe ihn direkt verworfen. Schaut man da wirklich mal genau rein, sieht man, dass wenn man diesen Index kaufen würde, würde man in 60%, ich glaube, das waren so Wettunternehmen und Spielaktien letztendlich investieren. Aha. Das heißt, der Index heißt im Grunde auch Leisure and Whatever Index, aber am Ende des Tages kriegt man diese Aktien halt nicht. Ja? Und dann waren, glaube ich, noch Airlines oder sonstiges drin. Oder das zeigt eigentlich sehr gut, dass es gerade sehr viele Nischenthemen gibt, die man halt letztendlich doch nicht mit ETFs wirklich bedienen kann. Ja. Und man wahrscheinlich direkt in die Aktien gehen sollte, wenn man das will. Ja. Und das Gemeine bei diesen ETFs meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist, dass sie dann auch noch immer sehr teuer sind. Ja.
Ich finde die tatsächlich auch immer sehr teuer. Also ich habe mir mal so 1, 2, 3, 4, 5 angeguckt, aber jetzt keinen, der mich tatsächlich überzeugt hat. Ne? Auch allein schon, was du eben meintest, mit, dass man die Unternehmen dann, die man eigentlich spannend findet, dann auch gar nicht mehr im Portfolio dann im Endeffekt hat.
Absolut. Ne?
Und was dann ja auch eher interessant ist, wenn man sich jetzt diesen Technology-ETF da anguckt und den jetzt einfach mal zum Beispiel mit dem MSCI World vergleicht. Genau, ne? Sowas wie Microsoft, Apple und hin und her hast du auch im MSCI World drin. Ne? Wofür muss ich dann jetzt nochmal so ein extra Technology-Blablabla machen?
Eigentlich oder kaufen?
Nicht. Ne? Das ergibt dann halt wenig Sinn. Also wenn man irgendwelche so branchenspezifischen ETFs haben möchte, dann muss man schon sehr genau reingucken, wie ist der ETF, also der Index zusammengesetzt. Ne, wie bildet der ETF das dann natürlich auch ab? Ne, und dann hast du das nicht vielleicht in einem anderen ETF schon sowieso mit drin. Dann muss man das ja nicht nochmal quasi kaufen, ist ja dann doppelt gemoppelt.
Und das Gemeine ist ja auch, das ist ja auch dieses Herdenverhalten oder Trendverhalten. Die meistens kauft man dann die Vergangenheit, aber will die Zukunft kaufen. Aber wenn man dann gerade die Zukunft kaufen will, stößt man selber auf dieses Trendthema, ob man jetzt Zeitung liest oder sonst wie, viel zu spät. Ja, das hat man bei den 3D-Drucker-Aktien gesehen. Das hat man jetzt sehr gut bei diesen veganen Aktien gesehen. Egal, was da kam, ja, ob das jetzt Beyond Meat war, Oatly, ja, auch enorm Verwerfungen gesehen. Ja, ich meine, jetzt ein anderes Thema, aber Oatly steht ja im Verdacht, indirekt die Abholzung des Regenwalds zu finanzieren, ja. Und dann hat man so den typischen Fall, dass man irgendwie so ein ETF oder sogar dann eben die Aktie kaufen will, weil man glaubt, es ist ein nachhaltiges Unternehmen und holzt damit den Regenwald ab, ist gut gelaufen. von daher, man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Und mein persönlicher Eindruck ist, sehr oft fährt man tatsächlich am besten mit diesen ganz simplen, etablierten, großen ETFs. Und wenn man wirklich dann noch weitergehen möchte, sollte man auch so ein bisschen überlegen, was könnte denn das nächste große Ding sein oder was ist gerade eigentlich so ziemlich am Boden. Ja? Also zum Beispiel das Thema Rohstoffunternehmen, das war so in den letzten 2-3 Jahren aufgrund des Ölpreises, alle haben es gehasst, keiner wollte darüber sprechen. Und man hat irgendwie schon den Eindruck gehabt, wenn man mit jemandem darüber redet, hier in Frankfurt in der Finanzbranche, und man erwähnte nur Rohstoffe, dass die Person sich schon so langsam nach links wegtrete und man so die Schulter schon so sah. Und man dachte so, okay, nimm's nicht so persönlich. Aber es hat sich jetzt eben herausgestellt, dass da doch einiges wieder an Rendite drinne war. Also man muss eigentlich, meiner Meinung nach, wenn man dann wirklich das machen möchte, überlegen, was ist gerade so ein bisschen ausgebombt oder ungeliebt und da irgendwie mal schauen, wo ich was machen kann. Aber bloß nicht gerade da investieren, wo alle eben drauf springen. Ja. Weil meistens ist das im Nachhinein, sind das die schlechtesten Investments.
Ja, da ist auch immer so mein Lieblingsbeispiel die Telekom-Aktie.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Also die habe ich auch schon 1000 Mal jetzt im Podcast erwähnt. Also guckt euch da einfach mal den Chart um 2000 herum an. Und das zeigt schon genug, wie das Herdenverhalten einfach funktioniert.
Besonders gefährlich wird es auch immer, und das sehe ich momentan auch bei den Kryptowährungen teilweise, wenn Menschen, die sonst wirklich keinerlei Bezug zu der Thematik Finanzen haben, anfangen mir zu erklären, was ich kaufen soll, dann weiß ich ganz genau, jetzt wird es gefährlich. Und es ist einfach so ein Indikator, der ist immer wieder aufgegangen. Ja. Und warum sind das wieder die besten Indikatoren, wenn die anfangen, sich zurückzuziehen? Also wenn man jemanden trifft, der sagt, ein gutes Beispiel war Ether, ja, Ethereum aus der Kryptowelt. Da hat mir mal einer vor 6 Monaten gesagt, da musst du unbedingt reingehen. Der Kurs ist ja bei dieser Kryptowährung enorm zurückgekommen jetzt in den letzten Wochen. Und wenn die gleiche Person hat mir dann gesagt, hat alles verkauft, hat keine Lust mehr, also Thema teuer kaufen, günstig verkaufen. das gibt mir dann immer so das erste Signal, dass ich mir Sachen nochmal angucke. Ja. Aber am besten ist es, sich gar nicht erst verführen zu lassen und selber seine Anlageentscheidungen zu treffen. Ja. Und ich glaube, da profitieren ja auch viele deiner Kundinnen auf der Coaching-Seite und auch natürlich die Kunden davon, dass du sie eben auch da so ein bisschen von dieser Verlockung auch so ein bisschen abhältst, ja.
Voll. Also das sage ich auch immer wieder. So, jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Und jeder meiner Kundinnen erstellt sich auch so ein eigenes Risikoprofil und sowas, ne? Und basierend darauf werden dann halt irgendwelche Anlageentscheidungen getroffen und nicht, was Nachbar XY oder was ich zum Beispiel sage. Mhm. Ich bin ja auch so, dass ich zum Beispiel in diesen Live-Gruppen-Sessions, da wird mir dann halt auch immer wieder die Frage gestellt, ja, Franzi, wie würdest du das denn machen? Mhm. Da gehe ich jedes Mal hin, so, Sorry, aber das kann dir doch scheißegal sein, wie ich das machen würde. Ich habe ein komplett anderes Vermögen als du. Ich habe eine andere Strategie. Ich habe ein anderes Risikoprofil. Dir bringt diese Angabe nichts. Ich erzähle dann trotzdem, wie ich persönlich investiere. Also da die Mädels, die wissen immer alles ganz genau über mein Portfolio und hin und her. Ne? Aber ich gehe auch jedes Mal hin und sage, Leute, ihr müsst aber eure Strategie finden. Ne? Das passt zu mir. Damit kann ich super gut schlafen. Aber ihr werdet damit nicht gut schlafen können. Ne? Macht absolut. So, wie es zu euch passt.
Absolut.
Voll gut. Also quasi eigentlich so zusammenfassend jetzt so zu diesem Thema das Portfolio durch Branchen-ETFs ergänzen, bist du eigentlich quasi genauso wie ich der Meinung, ETFs eher so ein bisschen links liegen lassen, diese Branchen-ETFs, und wenn man irgendwas Spannendes findet, eher dann doch in die Einzelaktien zu gehen.
Genau, ja. Also wenn man, du weißt ja, ich bin ja ein ganz großer Aktienfan und ich finde auch P2P-Kredite spannend, ich finde auch Krypto spannend.
Über P2P-Kredite sollten wir eigentlich auch mal sprechen.
Können wir gerne machen, wenn du das möchtest.
Ja.
von daher, oder wenn man auch dann vor allem deine Zuhörerinnen und Zuhörer das gerne möchten. Aber ich glaube, die richtige Evolution ist wirklich mit ETF so, die ersten Schritte machen. Macht's bitte nicht so wie ich mit den Optionsscheinen. Ja. Außer ihr habt Bock auf Gambling, dann könnt ihr es auch machen. Also Gambling mit Aktien ist cooler als mit Casino, finde ich persönlich. Aber das muss jeder für sich herausfinden. aber grundsätzlich ist eigentlich meiner Meinung nach so die Evolution in der Hinsicht, dass man erstmal mit ETFs anfängt, erstmal sich an diese Schwankungen gewöhnt, auch erstmal versteht. Und da zieht es mir immer wieder irgendwie, also da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich dann auf Facebook in verschiedenen Gruppen lese, oh, der DAX hat heute 2% verloren, wen hat es auch erwischt? Eigentlich müsste man den Leuten empfehlen, hört auf zu investieren, ja, weil darin liegt einer der größten Anlegerfehler, ja. Dass man da ständig irgendwie reinguckt, jeden Abend so nach der Arbeit, dass es so ein bisschen auch Hobby ist, ja, wir sagen immer Hobby-Investor. Das sollte man nicht machen. Und da wirklich sich erstmal über ETFs daran traut, das macht, auch nicht zu viel Angst hat, aber auch nicht, also auch Respekt davor hat, weil es geht nun mal um das sauer verdiente Geld. Keiner möchte ja irgendwie, dass das in Schall und Rauch und Flammen oder ja, was, wo auch immer aufgeht. und dann irgendwie ist so der typische nächste Schritt, sich an andere Anlageklassen ranzutasten. Ja, also was ich irgendwie nie verstehe, ist, ich mag gerne so dieses Bild. Wenn jemand jetzt eine Küche irgendwie neu machen will oder renovieren will oder Co., ja, dann informiert er sich ja auch erstmal ausgiebig, er fragt Bekannte, er guckt, wie andere das gemacht haben, und die ganzen Investmentlegenden, die kennt man ja. Also ich möchte jetzt hier nicht wieder den guten Warren ins Spiel bringen, aber man muss sich ja nur mal angucken, was er so empfiehlt. Ja? Und er empfiehlt ja eigentlich genau die Dinge, die du oder auch ich glaube, da sind wir einer Meinung, langfristig investieren, wissen, was man kauft, keine voreiligen Entschlüsse, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also all die Dinge, die wir heute schon angesprochen haben. Ja. Und wenn man das dann erstmal so mit ETFs begriffen hat, und dafür sind ETFs einfach perfekt, dann kann man irgendwie anfangen, über Aktien direkt nachzudenken. Man kann auch, nicht alle Investmentfonds sind Müll, um ehrlich zu sein. Es gibt auch gute. Man muss mal sehr lange suchen und eventuell die der Deka meiden. Und dann entwickelt man sich da weiter. Dann guckt man, mache ich mal ein bisschen was in P2P-Kredite. Ich muss aber einschränken sein, P2P-Kredite sind auch sehr langweilig, ja, aber auch eine gute Geschichte. Und dann kann man auch mal über Kryptowährungen nachdenken. Also wenn ich auch überlege, was da für Diskussionen derzeit geführt werden. Ich sage es mal ganz plump, wenn Kryptowährungen sich in den nächsten 10 Jahren nur ansatzweise so entwickeln, wie es ihnen vorausgesagt wird, ja, dann investiert man 5% seines Vermögens irgendwie in Bitcoin und Ethereum und vergisst es einfach.
Ja.
Und wartet einfach, was passiert, ja. entweder sind die 5% futsch oder es ist genauso viel wert wie heute oder vielleicht wird es dann doch die Nacht auf dem Lago Maggiore, ja. Also man muss ja mal gucken, ja. Und von daher sind wir da, glaube ich, voll einer Meinung.
Mega.
Lieber da auf das Bewährte setzen und sich dann nicht von, am Ende sind es ja immer die gleichen Versprechungen locken lassen, oder?
Ja, absolut. Aber das sind auch immer dann so die Versprechungen, die man hinten fallen lassen kann, die man nicht braucht. Also das sind ja auch so Typen, die so diese Versprechungen machen, sind ja auch diese typischen, komm in meine Telegram-Gruppe und dann kopierst du einfach genau meine Charts, ja, wie ich kaufe und verkaufe, und das sind dann so die Poser mit dem Porsche, was weiß ich was, bei Insta, und ich denke jedes Mal nur so,
Es gibt aber auch andere Podcaster und Podcasterinnen, wenn ich da mal dich positiv erwähnen darf, die da auch ähnlich unterwegs sind. Und von daher fand ich auch es spannend, einfach mal mit dir heute zu sprechen, weil ich glaube, wir sind da einer Meinung. Und ich glaube, wenn man sich an diese Sachen hält, dann ist man ganz gut unterwegs. Ja.
Das denke ich auch. Und ich glaube, wir sind jetzt mit einer Stunde schon echt gut bedient für die Folge.
Glaube ich auch.
Wir machen Folgendes, weil wir hatten ja noch ein anderes Thema, was wir eigentlich heute noch ansprechen wollten. Und zwar 7 Kriterien, auf die man achten sollte, wenn man ein ETF auswählen oder kaufen möchte. Ich würde sagen, das machen wir einfach als extra Folge.
Können wir gerne machen.
Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, wie wir so hier teilweise von Hölzchen aufs Stöckchen gekommen sind, was alles mega spannende Themen jetzt auch für die Zuhörenden war. Dann nehmen wir das einfach als extra Folge und ich würde sagen, ich mache einfach mal bei mir bei Insta oder im Newsletter mal schauen, eine Umfrage, wie ihr zu dem Thema P2P-Kredite steht.
Gerne.
Dann könnten wir auch da noch eine Folge zu machen.
Wenn du möchtest, ja, gerne, ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also ich versuche immer ganz so zu sein, wie ich bin, ja.
Voll. Ich finde auch, du hast die Sachen mega gut erklärt und sowas, ne, und halt auch so immer schön im Kontext geblieben und sowas. Richtig, richtig gut. Ich glaube, die Mädels und die Jungs, die jetzt hier zugehört haben, konnten sich extrem viel jetzt rausholen. Und wie immer, ich freue mich natürlich erstens, wenn ihr eine Bewertung da lasst, weil bei Spotify kann man mittlerweile auch bewerten. Und die ersten Bewertungen sind jetzt schon eingetrudelt, freue ich mich extrem drüber. Und schreibt mir unbedingt eine Nachricht bei Insta, wie ihr die Folge fandet, weil wenn ihr jetzt natürlich voll gut ankommt, was ich denke, weil die Folge ist einfach mega, dann machen wir noch die beiden anderen Folgen und dann lade ich den Resa auch wieder ein und dann mal gucken, was so in Zukunft noch so abgeht.
Okay, ja, vielen Dank.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr erfrischend.
Wir sehen uns wieder. Und damit würde ich sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.